Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Im Moment noch sind die letzten Feeschauen von dem Jahr. Am Samstag zum Beispiel gerade das Ebikon, die Luzerner Herbst-Feeschau oder auch in Wallenstadt gibt es eine Feeschau. Die Kuh, die ist im Mittelpunkt auch von der nächsten Stunde, weil kaum ein anderes Tier hat unseren Planet und Menschen so verändert und prägt wie Kuh. Und wegen ihr sind wir nicht mehr Nomaden, sondern sind es wohl sesshaft geworden. Sie hat auch als Reichtum gegolten und Ansehen symbolisiert. Sie war und sie ist immer noch eine der wichtigsten Ernährerinnen der Menschen. Und darum verwundert es wenig, dass querbeet durch alle Kulturen die Kuh eine besondere Stellung hat. Der Martin Ott erkennt die Kuh ganz gut. Er ist vom Hof Vintans Rheinau im Kanton Zürich und es ist einer der grössten Biobetriebe, die es gibt in der Schweiz. Und dort hat der Martin Ott eine grosse Herde mit Rinder und Kühen und als Meisterlandwirt, Sozialtherapeut und Liedermacher stellt er Verhaltensstudien auf darüber, wie er mit Kühen redet, wie die Kühe untereinander kommunizieren und wie er sie in der Therapie mit behinderten Menschen einsetzt. Ob seine Kühe wegen diesen guten Betreuungen auch mehr Milch geben, das ist eine der spannenden Geschichten, die der Peter Jäcki im Doppelpunkt vom Bauer Martin Ott erfahren hat.
Wir sind hier in Rheinau, das ist ganz nahe beim Rheinfall, wo wahrscheinlich jeder kennt. Luftlinie etwa 2 Kilometer, in einer Doppelschlaufe vom Rhein drin. Und das ist ein Betrieb, den wir hier bewirtschaften dürfen, der jahrelang am Kanton gehört hat, oder Kanton mit psychiatrischen Patienten gearbeitet hat, wo aber vor 12 Jahren dann definitiv privatisiert worden ist. Und in einem grösseren sozialen ökologischen Projekt, auch mit anderen Klostergebäuden zusammen, an eine Stiftung verpachtet worden ist. Ich durfte dort konzeptionell mitarbeiten. Und ein Teil von dem ganzen Projekt ist der Hof, sehr ein grosser Hof mit 140 Hektaren Land, Ackerland, sehr vielseitig, mit Reben 4 Hektaren und auch mit etwa rund 70 Milchkühen. Und wir bewirtschaften den Hof mit 5 Partnern als GmbH, also als private Bauern, in Unterpacht von dieser Stiftung. Der Hof ist, seit wir da sind, jetzt auf biodynamisch umgestellt worden. Es ist einer der grössten, also wahrscheinlich in der Schweiz der grösste biologische Hof. Einerseits arbeiten wir auf einer sehr hohen ökologischen Stufe. Wir haben rund 16 Hektar Land haben wir umgewandelt in Ökoflächen, Hecken. Wir haben hunderte von Bäumen gesetzt, Hecken angelegt und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir den Hof sozial geöffnet. Das heisst, wir haben bis zu 20, 30 Patienten, die zum Teil stundenweise, zum Teil ganztags, zum Teil ein Jahr lang auch bei uns leben und arbeiten, zum Teil nur können wir arbeiten, zum Teil bei uns leben. Etwas, wo wir auch gegenwärtig noch am Ausbauen sind. Wo sie gekommen sind, haben sie gesehen, dass wir am Bauen sind. Wir tun das auch noch ausbauen. Das heisst, wir haben eine sehr bunte, vielfältige Menschengemeinschaft, die den Hof führt miteinander. Wir sind in der Zwischenzeit etwa rund im ganzen Projekt drin. Da gehört aber auch die Metzgerei und eine Sago-Firma dazu und so weiter. Sind wir gegen die 120 Leute, die hier arbeiten.
Martin Ott, 55, aufgewachsen am Zürichberg. Ausbildung zum Primarlehrer. Mit 25 in eine Lebenskrise geraten. Mit Esel, Hund und Gitarre über die Alpen gezogen. Auf dieser Reise erstmals bei Biobauern gearbeitet. Heute ist Martin Ott Meisterlandwirt, biodynamischer Bauer, Liedermacher, Sozialtherapeut. Zudem Stiftungsratspräsident des Forschungsinstitutes für biologischen Landbau in Frick. 12 Jahre lang war er Kantonsrat der Grünen des Kantons Zürich. Heute ist er Mitbetreiber des Gutshofes in Rheinau, der zur Stiftung Fintan gehört. Musik. Die Stiftung Fintan, deren Mitinitiant Martin Ott ist, betreibt als Pächterin des Kantons Zürich mehrere soziale, ökologische und wirtschaftliche Unternehmen. Darunter den Gutshof Rheinau nahe des Klosters auf der Rheininsel. Stiftungszweck, die soziale und ökologische Entwicklung des Raumes Rheinau. Neben dem großen Bauernhof gehören zur Stiftung Fintan ein Saatgutunternehmen, Künstlerateliers, ein Wohnheim sowie verschiedene betreute Arbeitsgemeinschaften für geistig und psychisch behinderte Menschen. Martin Ott betreut auf dem Gutshof die Viehwirtschaft, leitet die Lehrlingsausbildung und die Anlehren von Menschen mit einer Behinderung. Zum Gutsbetrieb Rheinau unweit des Rheinpfalz gehören 140 Hektar Land, 65 Milchkühe sowie 45 Rinder und Kälber. Außerdem Schweine, Schafe, Pferde, Gänse, Hühner und Bienen.
Ein Anfänger sieht jetzt hier einfach Kühe liegen, aber wenn einer ein bisschen versteht, was hier abläuft, sieht er, dass überhaupt nicht zufällig ist, wie die Kühe liegen. Also die liegen jetzt so, dass Freundinnen können es sich leisten, den Kopf ganz nah beieinander zu haben. Andere, die eher in Ruhe gelassen werden, kehren sich ab und liegen mit einem freien Blick im Wald oder in die Wiese, so dass sie allein gelassen werden. Also der Kenner von der Kommunikation zwischen den Kühen, der sieht natürlich sofort die ganze Herdenstruktur in der Art und Weise, wie sie liegen. Was man muss wissen, ist, dass eine Kuhherde eigentlich im sozialen Her etwas ist, was sonst in der Natur nicht vorkommt. Weil sie haben sonst in der Natur, in einer Herdenbildung, haben sie die Sippenbildung. Das heisst, ein Kalb bleibt bei der Mutter und wird von der Mutter verteidigt, auch in der Herde, bleibt bei ihr, auch wenn das nächste Kalb kommt. Sie kann zwar nicht mehr suckeln, weil sie nimmt es nicht mehr als Utter, aber sie bleibt bei ihr. Und erst ein starkes Tochtertier macht eine neue Sippe. Und so kann es passieren, dass in dieser Sippenbildung, wo sie sehen, sonst in Herden, also Familienbildungen, kann es dann passieren, dass auch ein Geschwisterte von einer starken Schwester zum Beispiel gegen eine andere Sippe verteidigt wird. Das haben sie in einer Milchviehherde nicht, weil sie ja die Verwandtschaften wegnehmen. Also der Einzige, wo verwandt ist mit diesen Kühen, all zusammen, das bin ich. Weil ich suckele jeden Tag zweimal an diesen Kühen als Kalb. Und ich bin eigentlich der, wo das integrative Element von einer Herde, von einer Sippenbildung, eine Art auf mich gezogen hat. Und bei ihnen bleibt nur noch die Hierarchie übrig. Darum sind auch Milchkühe ein bisschen böser zueinander, als man sonst in der Herde kennt. Also es ist jede vereinzelt als Einzelwesen da, oder? Und muss sich als Einzelwesen behaupten. Die einen können das besser, die anderen können das weniger gut. Und was aber übrig bleibt, ist von etwas Ähnlichem wie Sippe, aber viel schwächer. Das sind Freundschaften. Spannenderweise sind aber die Freundschaften lebenslang. Also sie können eine Kuh aus einer Herde rausnehmen und nach einem Jahr wieder dazu tun. Sie hat nach 5 Minuten unter Umständen wieder die genau gleiche Freundin und frisst neben ihr, wie wenn sie immer zusammen gewesen wäre. Hingegen eine Tochter-Mutter-Beziehung finden sie nie mehr wieder vor. Also die vergessen dann, das ist nie mehr. Die haben absolut vergessen, nach 2 Monaten vergisst eine Mutter, welches ihr Kalb ist. Dann ist es ein Einzelwesen in der Herde, das sich zu bewähren hat.
Die Freundin, das ist ja ein sehr menschlicher Begriff. Wie macht sich denn die Freundschaft bemerkbar?
Die Freundschaft macht sich so bemerkbar, dass die Distanz, wo, wenn Sie sehen, die Kühe haben alle Hörner. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, eine Kuh, die Hörner hat, tut, und die haben spitzige Hörner. Ich habe keine einzige Kuh auch nur irgendwo ein Spitzli weggenommen oder gefeilt dran. Also die könnten, das sind Waffen, wo sie könnten einander die Kehle durchhauen, wenn sie wetten. Wenn sie sehen, wie die Kühe sich gegenseitig auf etwa 10 Meter Distanz mit den Hörnern sehr schmal, mit der Kopfbewegung sich voneinander weghalten oder erlauben, du kannst zu mir kommen, aber du musst mich da schlecken oder was immer. Das läuft alles in Bewegung ab. Das läuft alles ab. Und bei einer Freundin kann sich viel schneller erlauben, näher herzukommen. Die wird mehr erlaubt, die schlecken sich eher, die fressen nebeneinander, die tun im Stall auch, das können sie bei uns, weil wir keinen Boxenlaufstall haben, sondern so etwas zwischen Tiefstreu und Boxen haben, können sie die Freundinnen beieinander liegen. Ich hätte auch gerne einen Stall gebaut, wo die Freundinnen miteinander könnten fressen, weil ich habe mir gesagt, wenn ich schon als Bauer das integrierende Element von der Sippenbildung breche, indem ich Milch nehme und selber das Kalb bin, oder? Dann möchte ich gerne, dass das feines integrierendes Element von der Freundin will ich unterstützen, weil das könnte man unter Umständen der Zippenbildung ein bisschen kompensieren. Und darum habe ich eine Stallhaltung gewählt, die eben das Freundschaftliche noch ein bisschen unterstützt, dass sie das noch zusätzlich pflegen können. Einer von der grössten psychischen Ereignisse fürs Tier ist natürlich die Geburt vom Kalb. Und das Kalb und das Abschlecken und das Gebären, da tun sie sich bei mir im Stall zurückziehen. In eine Kalberbox, die extra so ein bisschen abgesondert ist. So wie das in der Natur auch wäre. Da würden die Kühe das Kalb irgendwo neben den Felsen legen, wie die Rehe, und würden es dann besuchen, 2-3 Tage lang. Bis, und alles sauber machen, bis dann das Kalb so fit ist, physisch, dass sie beifuss kann in die Herde zurück. Weil es ist viel gefährlicher, in den Herden seine Mutter zu verlieren, als irgendwo zu liegen und die Mutter weiss genau, wo sie ist. Weil wenn sie nachher mit den Herden rein, sagen wir mit 1000 anderen Kühen, in der Natur raus, müsste 20 Kilometer Flucht machen, dann muss sie beifuss bleiben, sonst verliert sie die Mutter unter 1000 anderen. Und darum tun die Mütter ihre Kühe, ihre Kälber erst integrieren in die Herde, wenn die letzte Mutter-Kind-Beziehung da ist. Diese Mutter-Kind-Beziehung lasse ich gar nicht geschehen in meiner Herde, sondern tue eigentlich 2-3 Monate lang die neben dem Felsen legen Beziehung tue ich weiter pflegen. Das heisst, die Kühe gehen 2-mal im Tag, gehen sie zu einem Kalber, dann mache ich dort das Loch auf, die Kälber kommen raus und gehen suckeln bei der Mutter und gehen nachher wieder zurück und ich nehme den Rest von der Milch. Und die Kuh verträgt das wunderbar, die hat überhaupt kein Problem, die bleiben draussen und wissen, kommen dann halt ein bisschen voraus beim Heimkommen und wissen, jetzt kommen sie zum Kälber. Was man herausgefunden hat, ist, dass Kühe, die keine Hörner haben, dass man dann die Distanz im Stall viel mehr zusammendrücken kann. Aber die plagen sich mehr. Es macht noch nichts. Das heisst, die puffen sich pro, wenn man das zählt, wenn man her sitzt und zählen würde, würde ein Wissenschaftler her sitzt und zählen, dann kommt er bei Kühe ohne Hörner, kommt er so auf 10, sagen wir jetzt mal, 10 Berührungen pro Stunde, pro Kuh, wo eine Kuh einander bösartig berührt. Das heisst, wo ein Stress entsteht, aber es tut ihr nicht weh, weil der Weichkopf berührt ein Fell. Bei den Hörnern ist das etwa ein Zehntel von Berührungen. Aber es gibt eine äussere Verwundung. Und durch das wird die Kuh viel sensibler. Verstehen Sie dann? Weil es ja weh tut, lernt die Kuh eigentlich reagieren, bevor es weh tut. Also man kann sagen, Kühe, die keine Hörner haben, haben einen Teil von ihrer Kommunikation verloren und müssen kompensieren durch dauerndes Puffen.
Wie weit ist denn, wenn man jetzt das gehört hat, das Entfernen vom Horn nicht so eine unzulässige Verstümmelung vom Wesen von der Kuh?
Es ist vielleicht ein bisschen grob gesagt, oder? Das Wesen von der Kuh, da müssen wir zuerst darüber unterhalten, was ist das Wesen von der Kuh? Was ich sicher heute kann sagen, ist, dass man einen Teil von ihren Kommunikationsmitteln nimmt. Und dass die Kuh das muss kompensieren. Und das sollte man jetzt eigentlich untersuchen, ob das Berühren, das dauernde einander puffen, wo erwiesenermassen mehr passiert, bei gewissen Kühen bin ich wahrscheinlich sicher, dass das zu zusätzlichem Stress führt, oder? Weil Kuh wahrscheinlich Generationen braucht, um wieder so ein Kommunikationssystem zu entwickeln, das sie mit den Hörnern über Jahrmillionen entwickelt hat. Und jetzt plötzlich einfach 3-4 Generationen keine Hörner. Ich glaube, das ist schon, man nimmt ihr sicher einen Teil von ihrer Sprache, wenn man so will sagen, von ihrer Ausdrucksmöglichkeit im Sozialen. Also so wie wenn jemand schwerhörig wird, am Schluss schreien mit Toren, weil er nicht lust. Und wenn ein Schwerhörigen ist unter uns, redet am Schluss alle lauter. So ist es ein bisschen bei den Kühen, wenn man die Hörner wegnimmt. Wir unterschätzen auch die Genauigkeit vom Horneinsatz dauernd. Man kann Kühe beobachten, die einander die Augen rausputzen mit den Spitzen der Hörner. Müssen Sie sich vorstellen. Also, die heben ein Horn her und die andere geht ihren Zeiger, geht sie an der Hornspitze rausputzen, weil sie, und das würde sie ja nicht machen, wenn das höchste Gefahr wäre, oder? Wenn sie plötzlich sagt, ja, vielleicht tut sie mal plötzlich sich bewegen. Aber nein, das wird also ganz genau eingesetzt. Also, das Einsetzen von den Hörnern, auch das, wenn sie lernen mit der Zeit, sich ganz genau äußerlich so kritzeln, wo sie nicht unbedingt mehr Energie einsetzen, um irgendwie einen Bauch aufschlitzen oder so. Ich habe eigentlich in dieser ganzen Zeit, wo ich jetzt den Freilaufstall habe, in 3 Jahren mit Kühen, mit Hörnern, habe ich eine einzige Kuh müssen schlachten wegen einer Verletzung. Deren ist ein Horn gerade in einen Spalt rein, beim Schultergelenk. Und das hat ein Loch gegeben, wo sehr stark war. Das war ganz am Anfang, wo sie zum Teil noch rapid aufeinander los sind. Das hat sich aber geändert. Viele Bauern tun dann in dieser Phase, wo sie so rapid aufeinander losgehen, sich dann doch entscheiden, jetzt nehme ich die Hörner weg eines Tages und sagen es dann ab. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man einfach warten muss, genug Platz geben und warten. Und da stellt sich eine Kommunikation ein, die auf einem sehr hohen Niveau stattfindet. Durch das, dass der Bauer ja eigentlich das gemeinsame Kalb ist, zeigt sich eben, dass der Bauer selber in seiner Art, wie er mit Kühen umgeht, eine ganz wesentliche Rolle ist von der Harmonie oder nicht, die in einer Herde herrscht. Man hat in einer riesigen Untersuchung in Österreich probiert herauszufinden, wie viel Quadratmeter braucht eine Kuh in einem Stall mit Hörnern, um stressfrei zu leben. Und das Resultat war stupend gewesen. Wissen Sie, was es ist? Es kommt auf den Bauer drauf an. Und das bestätigt das eigentlich. Das heisst, in einem Stall mit einem Bauer, der das versteht, auf die Herde zu wirken, der kann sich Sachen leisten in einem Stall, in einem engen Gang und so, wo sich ein anderer Bauer, der aufgeregt ist und cholerisch in dem Stall rumpackt, täglich und eigentlich Angst hat vor den Kühen und das irgendwie kompensiert und dass er sie dauernd beschimpft, oder? Das kann im schönsten Stall rein, gehen die Kühe aufeinander los. Ja, es ist natürlich so, dass ein guter Bauer hat eine Beziehung zu seinen Kühen. Vor allem, wenn er Milchvieh hat und wenn er zweimal im Tag die Kuh melkt, dann ist es ja so klar, dass die Kuh die Milch gern muss geben. Das heisst, sie muss den Bauer gern haben. Oder mindestens Maschinen gern haben. Aber auch der Bauer, der sie anrüstet. Und wenn das nicht da ist, dann hat sie Klemmer in der Milch drin. Und das weiss man heute, dass die Menge von der Milch auch abhängig ist von der Beziehung, die sie zum Bauer hat. Ist ja klar, wenn der mich immer stüpft, dann gebe ich ihm die Milch nicht gern. Und Milch geben ist auch ein psychischer Vorgang, weil das sind psychische Hormone, die von der Psyche gesteuert werden, Oxytocin, ein Liebeshormon, wo die Kuh ganz ihre ganzen Gewebe lässt und wo sie sich entspannt. Und das kann sie halt eben nur machen, wenn sie wohl ist. Das heisst, sie muss den Mensch als etwas Positives erleben, das heisst Beziehung.
Eine Arbeit des Forschungsinstitutes für biologischen Landbau in Frick auf dem Hof Fintan von Martin Ott zeigte, ein ungestörtes Verhältnis zwischen Mensch und Tier bewirkt, dass eine Kuh ihre Milch gerne hergibt und deshalb weniger oft unter Euterentzündungen leidet. Untersuchungen von anderen Forschungsgruppen zeigen, dass ein gutes Verhältnis zum Bauern sogar wichtiger ist als das Platzangebot. Der Mensch übernimmt bei der Kuh die soziale Rolle des Kalbes. Deshalb ist die Mensch-Tier-Beziehung ein zentraler Faktor. Hey! Ali, am Brunnen, gar wenig in die Sonne. Auch das Wetter tut kalten und die Kuhli tut halten.
Wenn ich eine Kuhherde holen auf der Weide draussen, dann stehen die schon parat, weil sie genau wissen, wann ich komme, weil das Melken ist ja auch rhythmisch. Und ich komme um 4 in die Kühe holen und dann stehen an einem grossen Tor, wo 4-5 Meter Platz hat, man hat die Kühe immer in grossen Tor, dass sie miteinander raus können, stehen die Königinnen parat und warten schon auf mich, wenn ich komme. Und die Königinnen kommen voraus, es ist nicht eine, sondern es sind ein paar. Und die kommen voraus und wenn sie auf dem Weg, auf dem Heimweg etwas fressen, dann machen sie das. Und die ganze Herde wartet die Ehrfurcht hinten dran und macht keinen Schritt führen, bis die jetzt fertig fressen oder reinrufen und sagen, gang jetzt. Und dann kommen die und dann kommen die Eier Ruhe in den Stall rein und die Kühe haben weniger Stress. Zuhinterst hat es derige, die schauen noch ins Feld raus, wenn ich komme. Und tun das so, wie wenn sie mich gar nicht würden sehen. Eine Kuh sieht aber sehr gut rundherum, weil sie ja die Augen nicht gegen vorne hat, sondern auf der Seite. Und durch das hat sie eigentlich einen Panoramablick. Sie hat nur hinten eine ganz kleine Stelle, wo sie nichts sieht. Und wenn dann die Herden alles draussen sind und die Bahn frei ist, dann drehen sie sich in einer Ruhe um und kommen hinten rein. Und wenn sie auf dem Weg etwas fressen wollen, können sie es auch, weil hinten dran ist niemand. Außer dich vielleicht, der sagt, jetzt ist noch etwas Zeit. Und die haben auch keinen Stress. Die warten dann vor dem Stall, bis auch dort wieder die Bahn frei ist und dann kommen sie. Die Zweitvordersten, die haben vorne nur Königinnen, die so souverän sind, dass sie sich nicht wehren müssen. Die können auch noch relativ ruhig. Die Zweithintersten, die haben hinten dran die gar nicht vorne drücken. Das ist auch noch gut. Und je mehr wir jetzt in die Mitte der Herde kommen, haben wir ein Problem. Weil dort sind die schusselig sind. Und die mehr wollen, die wollen führen. Die sind einmal ein bisschen stärker, einmal ein bisschen schwächer. Die müssen das immer neu machen. Und dort sind die Kühe, die Probleme haben, auch im Mutter.
Man sieht ja spannenderweise auf allen alten Bildern, sieht man den Grossvater und die Kinder hinten und vorne an der Herde und den Bauer, der melkt mit drin. Das heisst, er geht eben genau dort rein, wo es ihn braucht, als beruhigendes Element, wo die Einzelwesen, wo eben nicht normal ist, dass sie Einzelwesen sind, irgendwie mit ihrer psychischen Kraft beruhigt. Oder? Das ist etwas, wo natürlich, wenn die Kühe Hörner haben, viel mehr Rolle spielt als nicht. Und wenn sie wirtschaftlich denken, haben sie die Zeit nicht. Also wenn sie einfach sagen, ich baue jetzt einen Stall für eine halbe Million oder für eine ganze Million, für weiss nicht wie viele Kühe, und nachher habe ich die Zeit für etwas anderes, Dann ist das eben wirtschaftlich, oder? Aber wenn ich halt weiss, ich muss einen Teil von dieser Zeit, die ich rationalisiere, einsetzen, um wieder den Kuh zurückzugeben, um überhaupt in dem Stall zu leben. Das heisst, ich muss genau beobachten. Darum habe ich zum Beispiel mein Büro so gemacht, dass ich an meinem Computerplatz, wo ich auch immer mehr sitze als Bauer, genau die ganze Kuhherde sehe im Stall, oder? Weil man weiss heute, wenn ein Bauer mehr beobachtet, hat er sofort wirtschaftlichen Nutzen. Aber ein Teil von dieser Zeit, die ich durch ein neues Stallsystem habe, muss ich wieder bewusst investieren. Und das ist für mich auch ein schöner Schritt als Bauer. Das heisst, ich tue nicht, durch Rationalisieren nicht einfach die Arbeit ersetzen, sondern ich komme in ein höheres Level von Arbeit. Das heisst, anstatt Kühefüdli putzen den ganzen Tag und spritzen und machen, dass sie sauber bleiben in einem Anbindestall, muss ich einen Teil von dieser Zeit in die Beobachtung investieren. Das heisst, es wird höher qualifizierte Arbeit, Rationalisierung. Und viele Bauern tun halt einfach rationalisieren, um dann etwas anderes zu machen, auswärts zu arbeiten oder was immer. Aber sie vergessen, dass sie, wenn sie gut beobachten würden, schnell mal 30, 40 Franken pro Stunde könnten verdienen. Eine positive Beziehung. Ein guter Bauer pflegt das und weiss das und sucht das auch bewusst. Und das ist nur das eine. Das andere ist, dass er nachher, wenn er irgendwann ein krankes Tier hat oder so, und nicht ein Blasrohr muss brauchen, um die irgendwie von weitem abzuschiessen und mal zu beruhigen, bis er überhaupt irgendwie kann gar etwas machen, ist natürlich auch, hat einen riesen wirtschaftlichen Vorteil, weil das sind unter Umständen Stunden, wo man dann versaubert. Und das ist dann eine gut zahlte Stunde, weil das ist unter Umständen geht zum Leben und Tod. Also, das hat wirklich existenziell für einen Bauer, hat das eine Wirkung und hat einen wirtschaftlichen Wert, wenn er eine gute Beziehung aufzieht. Wie er das macht, das ist sehr individuell. Das ist jeder Bauer anders. Ich kenne, ob das übers Reden geht, ob das übers Händeln geht, ob das stumm geht, ob das übers Milchtränken geht. Schon nur das, dass er eben ein Kalb an der Hand aufzieht und nicht am Automat, oder? Das sind alles so Sachen. Ich kenne aber Bauern, die haben automatische Kälbertränken und haben wunderbare Beziehungen zu ihren Kälbern. Die gehen aber dann rein und streicheln die halt eben, vielleicht bewusst oder unbewusst. Ich habe die beste Beziehung zu den Kühen eigentlich
wirklich in der Zeit gehabt, als ich einen Jugendlichen hatte, der das unheimlich gerne Kälbli geschmauset hat. Und ich habe ihm gesagt, los, du hast keine andere Aufgabe auf meinem Hof, als einfach jeden Tag 2-3 Stunden zu diesen Kälbli zu hocken und mit diesen schmausen. Und das ist nachher, wenn die auf der Alp oben waren, hat mir der Hirte gesagt, also diesen Weg angenehme Rinder hätte er jetzt noch nie gehabt. Die kommen einfach und so. Und das hat man, da hat man investiert, oder? Und darum ist das schon eine Investition wert für einen Bauer, wenn er da etwas macht. Samengeber. Das muss ich nicht erklären. Auf der anderen Seite kann man einfach beobachten, dass der Muni halt auch ganz wichtige soziale Funktionen hat. Also ein schwerer Muni hat eine beruhigende, harmonische Wirkung auf die ganze Herde, weil er eigentlich keine zwischenkuhliche Auseinandersetzungen duldet. Also, ich weiss nicht warum, aber sobald irgendwo ein Zickenkampf ist, dann geht er dazwischen. Vielleicht ist das für ihn schon halb erotisch und das ist sein Geschäft, oder? Aber er duldet das eigentlich nicht. Das heisst, die Herde ist viel ruhiger. Und vor allem, wenn man viele Kühe hat und wo ab und zu eine stierig ist, weil vor allem die stierig ist, wird sofort von ihm ausgeschieden, wird sofort von ihm beherrscht. Also er fährt 12, 14, manchmal 20 Stunden vor dem Eisprung, fährt er sich nur noch neben dieser Kuh an zu bewegen. Er tut ihr nicht den Blick versperren in die Welt, sondern er geht einen Meter hinter ihr, so schräg hinter ihr. Er ist auch nicht hinter ihr als Bedrohung, sondern so nebendran. Und er macht genau das Gleiche, was sie macht. Wenn sie frisst, frisst er auch, obwohl er vielleicht gar keinen Hunger hat. Und wenn sie in den Wald schaut, schaut er auch in den Wald, obwohl er gar nicht weiss, was sie sieht. Vielleicht, ich weiss es auch nicht. Aber auf jeden Fall sagt er ihr, das, was du machst, interessiert mich. Und zuerst tut sie so sagen, ja, also man sieht das, sie tut dann so mit dem Schwanz ein bisschen unruhig und das heißt so, hau ab oder so, was ist jetzt das plötzlich, wo kommst du immer so nahe? Und dann mit der Zeit fährt sie das einfach dulden und immer mehr duldet sie das und dann springt er sie normalerweise ein einziges Mal. Also das sehe ich meistens gar nicht. Ich sehe es nur am Verhalten von der Kühe, wenn sie kommen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn wir jetzt die Herde holen und er hat jetzt sich jetzt 20 Stunden lang bemüht, oder? Und hat den Eisprung genau gedacht, wenn er ihn macht, oder sich vorgestellt, ja, denkt, ich weiß doch auch nicht. Und jetzt kommen wir und holen die, weil es ist Zeit zum Melken, weil der, wahrscheinlich wird der Eisprung auf das nicht Rücksicht nehmen. Und dann bin ich der Konkurrenz, dann nehme ich ihm die Kuh weg. Und das muss ich sehen, und das muss ich handeln und muss wissen, wie ich jetzt mit dem umgehe. Und wenn ich einfach in die Herde hinkomme und sage, komm, essen, kommt's und so, und dann kommt der Muni, und dann ist er ein blöder Sieg. Und dann habe ich einfach nicht gesehen, dass er jetzt mich ganz anders, heute, ganz anders erlebt als sonst. Weil sonst bin ich der nicht, der die Kuh wegnimmt, weil er ist in der ganzen Herde drin. Und das muss man sehen, das muss man lernen, das muss man sehen, und das kann man lernen, und das muss man, soll man lieber keine Munis haben. Wenn er jetzt zum Beispiel gar keine hat, die einen Eisprung hat. Manchmal hat er 2 oder 3, dann hat er das ganze Grüppli, das er für sich will. Oder? Aber wenn er jetzt mal keine hat, dann kann es zum Beispiel sein, dass er bei einer Kuh, die nicht gut versäubert hat, also das gibt es viel bei Zwillingen zum Beispiel, dass ein Teil von der Gebärmutter drin bleibt oder so, dass er die dann ein bisschen vor sich her, rhythmisch vor sich her treibt. Und das ist zum Beispiel eine sehr gute Rückbildung für die Gebärmutter, dass sie wieder stierig wird. Also er hat scheinbar auch übernimmt Verantwortung für die Gesundheit von seinen 50, 60 Gebärmüttern, die da als Duft vor ihm sind. Oder so muss ich mir das vorstellen, weil er schmeckt ganz genau alles den Zustand.
Kühe spielten in der Vor- und Frühgeschichte des Menschen eine herausragende Rolle. Sie lieferten Milch und damit das für die Ernährung wichtige tierische Eiweiß, sowie nach ihrem Tod Brennmaterial für Lampen in Form von Rindertalg. Sie konnten weitaus größere Lasten tragen als der Mensch und halfen als Zugtiere bei der Bearbeitung des Ackerbodens. Die Domestizierung des Rindes vor knapp 10.000 Jahren befreite den Menschen zudem vom Zwang, sich für jede Mahlzeit auf einen mühseligen und gefahrvollen Jagdzug zu begeben. Kurz, Kühe hatten dann das Sesshaftwerden des Menschen Am allmählichen Übergang vom nomadischen Jäger- und Sammlerdasein zu ortsgebundenen Hochkulturen einen ganz maßgeblichen Anteil. Nicht so sehr das Rad ist es also, das den Homo sapiens zu Hochkulturen befähigte, sondern die Domestikation des Rindes.
Also eine Kuh ist für mich einfach einmal etwas, wo ich lebe davon. Ich habe mein Geld, das ich ausgebe, verdiene ich von den Kühen. Oder, und das ist einmal etwas. Oder? Und zweitens ist eine Kuh für mich ein Stück Natur, wo ich einfach unheimlich bewundere und immer wieder neue Geheimnisse entdecke, wo ich dann an mich denke, wenn ich nur mal wissen, was ist da eigentlich dahinter, oder? Und als Drittes, wo viel über Kühe nachgedacht hat und wo, muss ich sagen, die Kuh ist ein Tier, das sich ganz stark auf den Mensch eingelassen hat, das sich einen Teil von seinem Schicksal mit dem Mensch verbunden hat, wo der Mensch auch unheimlich profitiert hat. Also man weiss heute, dass die Domestikation von der Kuh und sesshaft werden, also dass die Überwindung der Technik der verbrannten Erde, das Anfangen von Ackerbau hat mit der Domestikation von der Kuh zu tun, weil die Kuh das Tier ist, das kann, Entschuldigung, schiessen und fressen am gleichen Ort und der Boden wird immer besser. Das kann nur die Kuh, das mit dem Ross müssen sie ziehen, mit der Geiss müssen sie ziehen, mit dem Schaf müssen sie ziehen. Mit der Kuh können sie ziehen, weil die Kuh so im Gleichgewicht scheinbar ist, dass das, was sie hinten rauslässt, wieder genau im Gleichgewicht ist für das, was sie wachsen will. Und nicht in eine Einseitigkeit hineinkommt, wo sie dann zum Beispiel Parasiten auf der Wiese haben oder was immer. Also die Kuh ist eigentlich eine Art die Mutter von der Sesshaftigkeit des Menschen. Und das ist dann auch therapeutisch eingesetzt bei uns. Natürlich sehr spannend, dass dann so ein Tier, das so mit dem zufrieden sein mit dem, was man hat, mit dem Gefühl zu tun hat, oder? Und schauen Sie mal die ganze Kunst von der Kuh, schauen Sie die ganze Tradition an. Das ist immer Konservatismus mit allen positiven und negativen Seiten. Also, dass das Tier dann auch einem Mensch kann eine Art ein Metronom sein und eine sinnstiftende Sache sein. Auf eine ganz spezielle Art. Anders als ein Ross. Ein Ross kann Sinn stiften in Beziehung, in Weiterlebnis, in Geschwindigkeitserlebnis, in Wildheitserlebnis. Eine Kuh kann eine Beziehung vermitteln in Bezug auf, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe.
Für die Menschen mit einer geistigen oder psychischen Behinderung, die auf dem Hof Rheinau leben, ist die Kuhherde ein Lebensmittelpunkt. Die Stallarbeit und andere Routinearbeiten werden größtenteils von diesen Menschen unter therapeutischer Leitung erledigt. Füttern, melken, auf die Weide lassen, heimholen. Diese Abläufe geben der Gemeinschaft einen harmonisierenden Rhythmus. Man weiß immer, was als nächstes kommt. Es entsteht eine Struktur, die Halt gibt und Raum für Neues. Einmal gab es einen Sommer lang keine Kühe. Die Folge war, dass die Essenszeiten nicht mehr eingehalten wurden. So musste quasi eine militärische Ordnung dafür sorgen, den Tagesrhythmus künstlich aufrecht zu erhalten. In 50 Jahren, sagt Martin Ott, wird jedes Schulhaus eine Kuh haben, weil man auf dieses Harmonisierende und Rhythmische nicht mehr verzichten will.
Wir müssen schauen, dass das Fell sauber ist. Wir müssen schauen, dass alles mit dem Maul in Ordnung ist. Wir müssen schauen, dass die Euter in Ordnung sind und dass mehr oder weniger der Genitalbereich sauber ist. Ja. Und dann weiter, also das mache ich jetzt, oder? Von dem habe ich Kenntnis. Und dann müssen wir aber auch noch den Stall selber pflegen. Am Morgen den Mist entfernen. Wenn wir fertig sind, müssen wir einstreuen. Dann müssen wir schauen, dass auch die Ränke, die sich im Stall befinden, auch sauber sind. Ja, also
Jetzt kann man vorstellen, dass wenn man so lange, 8 Jahre oder sogar länger mit diesen Tieren zusammen ist, dass man da auch eine Art Beziehung zu ihnen überkommt oder dass sich da Gefühle vielleicht entwickeln. Wie ist das bei euch?
Ja, ich habe mal eine gehabt, die hat Fatima geheißen, aber die hat mir gemützt. Ja, das ist mir auch ein bisschen ans Herz gegangen. Aber eben, es ist ein Leben, die einen gehen und die anderen kommen wieder, Alte gehen, die Junge kommen wieder. Es ist ja auch Viehzucht, oder?
Aber wenn Sie sagen, der Regen zu Fatima besondere Beziehungen gehabt, könnten Sie die etwas beschreiben?
Ja, ich habe sie einfach gerne angelangt. Gerne streicheln, ja. Und das hat sie irgendwie auch gemerkt. Gewisse Tiere merken das, dass man Zuneigung hat. Ich habe dann irgendwie Kontakt zu ihr und sie merkt das auch.
Tut das einem wohl?
Ja, also mir schon, ja. Einfach vielleicht nicht jeden Tag, aber man muss einfach nicht den Kontakt verlieren.
Jetzt gibt es ja auch Leute, die reden mit den Kühen. Machen die das auch?
Also ich rede auch mit den Kühen, aber eben nicht...
Über was?
Nein, so wie bin ich noch
nicht. Aber wenn ihr sagt, ich rede mit den Kühen, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, indem dass ich zum Beispiel sage, ja, bist du eine Liebe und so, und bist du schön. Ja.
Und habt ihr das Gefühl, doch nachher vom Tier auch etwas zurück zu euch?
Ja, nicht immer. Also, sie können das auch launisch sein. Also, sie können mal heute so sein und morgen so, aber im Großen und Ganzen sind sie eigentlich ausgeglichene Tiere. Und jetzt, wo sie den Freilaufstall haben, sind sie also ganz anders als früher. Sie sind nicht mehr so schreckhaft, oder? Sie sind nicht mehr angebunden. Das ist schon ein anderes Feeling, weil ich habe ja noch da im alten Stall geschafft und da sind sie angebunden gewesen. Gut, sie haben Weide gehabt, also sie haben es auch gut gehabt. Sie haben es im früheren Stall gut gehabt und sie haben es auch heute gut.
Habt ihr das Gefühl, dass die Kuh merkt, wie ihr zweig seid oder drauf seid? So?
Ich glaube schon.
Wie merkt
ihr das? Ich kann das nicht mit Wissen sagen, ich weiß, aber ich glaube, dass sie das merken, ja.
Und wie merkt, also wie macht sich denn das bemerkbar?
Ja, dass ich merke, dass die Kuh nicht will, also dass sie auf Distanz ist.
So ganz generell, was habt ihr das Gefühl, was bringen euch die Tiere, was bringen euch die Kühe für euer Leben?
Disziplin, Pünktlichkeit.
Das bringen sie euch?
Ja, dass man jeden Morgen einen gewissen Biorhythmus hat. Nicht, dass man sagt, ja, jetzt gehen wir mal um 9 Uhr füttern, dann gehen wir wieder am anderen Tag um 7 Uhr füttern, sondern dass eigentlich ein fester Nahrungsplan da ist.
Überhaupt eine Struktur im Tag, ein Rhythmus im Tag.
Ja, genau.
Dass man mit einer Kuh reden kann und dass man mit einer Kuh redet und ob jetzt das laut ist oder leislich oder ob das einfach die innere Haltung ist, wo, wenn ich überzeugt bin, ein Tier, das so sensibel auf Bewegungen reagiert, zum Beispiel, das sieht man unter bei den Arztgenossen, wie die aufeinander auf die kleinste Bewegung reagieren, gerade wenn sie Hörner haben oder schon von weitem auf Bewegungen reagieren, warum sollen sie nicht auf mich, wo sie jeden Tag melkt, auf kleinste Bewegungen kommunikativ reagieren, also auf Gedanken von mir, die sich durch Bewegungen ausdrücken, reagieren. Und darum tue ich schon probieren, mit jeder Kuh irgendwie zu kommunizieren in wichtigen Momenten. Das mache ich, das ist für mich, da haben viele Bauern, das ist, wenn viele Bauern ehrlich sind, haben viele Bauern eine persönliche Beziehung zu ihren Kuh und kommunizieren mit ihnen. Ja, du bist eine Gute, du tätschle und so weiter. Wir haben das auch schon wissenschaftlich untersucht, wie das Betreute zum Beispiel machen. Wir sind bis auf 160 Kommunikationsmomente pro Tag gekommen, die ein Mensch als Tierpfleger mit seinen Tieren hat. Das kann von Tätscheln bis Ginken und von Schmusen bis Hauen sein, oder? Aber 160 Mal pro Tag nimmt ein Mensch Kontakt mit Blickkontakt, Berührungskontakt pro Tag auf. Und das macht er sicher nicht, wenn der Mensch einfach findet, ja, das ist nur für ihn. Ich habe 1-2 Kühe, das ist spannenderweise ist das scheinbar erblich, weil das ist eine Mutter, die das scheinbar vererbt, die immer so ein bisschen redet mit mir. Also reden ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wo einfach so, wenn ich die Gabel in die Hand nehme, macht sie, ich will Gras. Und wenn ich sie in den Melkstand reinkomme, macht sie, ich will gemolken werden. Und das sind aber nur Einzelne, das ist eine Linie, das ist also eine Mutter, eine Grossmutter und eine Tochter, die das machen. Was man aber dauernd sieht, ist die Kommunikation über Bewegung und über Haltungen, über die Haltung und über die Reaktion aufeinander. Wichtig ist ihr Verdauungsapparat. Und ihr Verdauungsapparat ist hoch spezialisiert. Sie frisst 8 Stunden pro Tag, fressen 8 Stunden. Und sie frisst dann aber auch sehr wahllos. Also sie frisst dann auch Nägel vom Boden und Träte am Boden. Und darum hat sie dann auch, ein Ross würde das nie machen. Ein Ross, könnte sie ein Kilo Nägel und ein Kilo Haber mischen und in die Krippe tun und die fressen den Haber raus. Eine Kuh schlägt sich dann etwa rund 200 Liter Gras in Ranzen. Und das ist der erste Magen, der sogenannte Pansen. Und vorne an dem Pansen hat sie eine Hube. Das ist ein kleiner Abteil, dort, wo die Speiseröhre reinkommt. Das ist ein sehr muskulöser Teil vom Magen. Und mit dieser Hube kann sie einzelne Portionen machen. Und wenn sie dann genug den Pansen vollgeschlagen hat und liegt sie noch ab und macht einzelne Portionen aus dem, was sie hat. Das ist immer noch eine Frage, wie schichtet sie den Magen eigentlich? Das ist eine ganz bestimmte Schichtung, haben wir heute in der Forschung noch nicht herausgefunden. Es gibt jetzt Forscher, die eine Glasscheibe in eine Kuh reinmontieren. Das kann man machen, oder? Wenn man Kuh unter Antibiotika stellt, dass man da genau reinschauen kann, wie das ist. Aber man hat noch nie jemanden sagen, was läuft eigentlich gärungsmässig ganz genau ab, weil das wäre noch sehr spannend. Auf jeden Fall macht sie mit dieser Haube, wo vorne macht sie eine einzelne Kugel, aus einer ganz kleinen Kugel, etwa so gross wie ein Taubenei. Und das kommt dann so, die Speiseröhren rauf, macht sie wie eine Würgbewegung. Man sieht das so als Kügel raufkommen, als Kind hat man das immer anschauen. Und dann fängt sie an, wiederzukommen. Und dann hat sie das Geschmackerlebnis. Dann hat sie ein unheimlich starkes Erlebnis. Dann kommt sie mir wirklich vor wie ein französischer Gourmet. C'est bon, so, wo fast nicht mehr aufhört und ja nicht abschluckt. Weil sie kauen dann 30 Mal und ist ganz in den Geschmack. Bildet etwa rund 120 Liter Speichel pro Tag in dem rein. Vermischt das und tut das wieder ab. Mit dieser rhythmischen Tätigkeit bändigt sie eigentlich die Explosion, die sonst im Magen stattfinden würde, wenn nur die Gärung vorherrschen würde. Also wenn eine Kuh aufhört wiederzukommen, nach 2 Stunden müssen sie den Magen wie einen Ballon einstechen, weil sie sonst verplatzt. Wenn eine Kuh stirbt, ist es sogar so, dass wenn sie in 2 Stunden den Magen nicht aufschneidet und rausräumt, also der erste Magen, dann verplatzt sie noch im Tod und können das Fleisch nicht mehr brauchen. Also auf jeden Fall, die Kuh lebt auf einer Gärungsexplosion und tut die dauernd drosseln durch Rhythmus. Das ist ihre Ding. Und dann hat es hinten dran ein Magen nach dem anderen, bis dann ein langer, langer Darm, etwa 30, 35 Meter lang, wo die Sachen, die Kuh frisst, etwa rund 3-4 Tage braucht, bis hinten wieder rauskommt. Wenn sie nur vergleichen mit einem Vogel zum Beispiel, der kommt etwa nach 1,5 Stunden, kommt das hinten raus, was er vorne frisst. Und ein Vogel tut nicht einmal
wie sagt man, das flüssige und das härte Tränen, hat der Kloak, kommt einfach hinten raus, und aber dafür hat das noch alle Nährstoff drin. Die Kuh tut das um eine wahnsinnig harmonische Art, tut sie das durchleben, man hat durch Sonne, kann man fast sagen, weil sie irgendwo mit positiven Rhythmuskräften durchlegt. Und das, was hinten rauskommt, ist nachher genau im Gleichgewicht für das, was der Boden wieder braucht. Das ist ein Mysterium, oder? Und scheinbar ist die Verdauung eben so im Gleichgewicht auf eine Art, oder? Dass dann schlussendlich ein Boden nicht einseitig lassen machen, sondern eben im Gleichgewicht behalten und der Mensch so etwas wie einen Ackerbau hat können darauf aufbauen.
Ich frage Martin Ott, ob Hochleistungskühe nicht eben diese Gleichgewichtskraft verloren hätten. Eine Tierärztin habe mir erzählt, dass eine Hochleistungskuh auch noch 30 Liter Milch gebe, wenn sie krank ist und Fieber hat. Eine solche Kuh könne gar nicht anders. Ihre Selbstregulierungskräfte seien gestört zugunsten einer Maximierung der Milchmenge. Das sei die andere Seite der Medaille, sagt Martin Ott. Eine Kuh habe so viel Lebenskraft, dass man mit ihr fast alles machen könne. Der Stiersamen eines einzigen Sprunges wird 100-fach portioniert und reicht immer noch aus für erfolgreiche Besamungen. Auch der Embryotransfer stellt bei der Kuh kaum mehr ein Problem dar. Man kann inzwischen für 1200 Franken einen Embryotransfer im Stall durchführen und die Chance, dass es klappt, ist ziemlich groß. Die Bauern tauschen heute an ihren Versammlungen tiefgefrorene Embryos untereinander aus, die sie in kleinen Stickstoffkühltanks mitbringen. Das Verrückte sei, sagt Martin Ott, dass dies bei der Kuh gehe. Beim Pferd und beim Schwein funktioniert bereits die künstliche Besamung nicht so richtig. Die Kuh gleiche aus und kompensiere, so Martin Ott. Aber immer auf Kosten von etwas anderem. Irgendwann breche das System zusammen und es brauche Spitzenmedizin, damit sie überhaupt noch weiterlebt.
Jetzt diskutiert man aber Kuh heute auch anders, immer wie mehr. Stichwort Klimawandel, Regenwaldzerstörung, Futterbedarf, wo dann furchtbare soziale Auswirkungen auch hat, dort, wo das Futter muss produziert werden.
Das hat natürlich aber nichts mit der Kuh zu tun, sondern das hat der Mensch erfunden. Wenn die Kuh so würde leben, wie sie lebt, würde sie das fressen, was ihr vor dem Maul wächst, weil das ist genau ihre Stärke. Und würde den Standort, wo sie drauf wächst, würde sie verbessern. Jetzt hat man angefangen, den Kuh aus der ganzen Welt Zeug herzufahren. Und weil die Kuh, mal so gesagt, so viel Leben in sich hat, hat man zum Beispiel ihre Milchleistung in den letzten 200 Jahren von rund 1800 Liter vor 200 Jahren in 300 Tagen auf über 23.000 aufgezüchtet. Das heisst verzehnfacht. Also wenn man das Ross zehnmal schneller würde rennen heute als vor 200 Jahren, dann würde der Vollblüter und Michael Schumacher über Kühlerhaube galoppieren, oder? Im Formel 1 Rennen. Hat man aber nicht. Das Ross ist immer noch gleich schnell, 200 Jahre lang. Aber die Kuh hat so viel Leben und so viel Kraft und so viel Elastizität, dass sie so eine Entwicklung mitmacht und so ein Outer bildet. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie mehr als 35 Liter Milch wollen von einer Kuh, dann müssen sie etwas anderes futtern als Gras. Und dann können sie 10 Kilo, etwa 10 Kilo Kraftfutter futtern. Soja oder Getreide oder was immer. Und etwa 1 Kilo Getreide gibt etwa 2 Liter Milch. Mehr können sie nicht, sonst geht der Magen von der Kuh zusammen, weil der Magen von der Kuh ist nicht auf Getreideverdauen ausgerichtet. Das ist die Sau. Da braucht man schon ziemlich gute Fütterungstechniker sein, dass man 10 Kilo Getreide reinbringt. Dann bringen sie nochmal etwa 20, 25 Liter Milch her. Dann haben sie zu diesen 35 Liter Milch 25, dann sind sie auf 60. Dann sind sie aber noch nicht bei 100, mit 23.000. Was müssen sie den Rest futtern? Dass es am meisten Energie hat? Fett. Also futtern sie die Kuh Fett.
Das heisst, man tut Fettknöllchen mit einer säurefesten Schicht umgeben. Dem sagt man geschütztes Fett. Und dann tut das Fett als Steinchen, tut es dann die ersten Mal passieren. Und hinten, wo es basisch wird, geht es auf. Und dann im Darm hinten kann Kuhfett verdauen. Und das hat man dort hinten geschmuggelt. Und das war Schlachtfett gewesen, bis zu der BSE-Krise, oder? Und jedes Futter mit dem Edelweiss drauf hat geschütztes Fett drin. Und jetzt ist das kein Schlachtfett mehr, weil es verboten ist. Und was ist es? Palmöl, Kokosfett. Und wir sind dran, die Plantagen, Urwald abzuroden. Und die Technik der verbrannten Erde, die wir weg der Kuh überwunden haben, weltweit wieder einzuführen, indem wir Fett produzieren, um einer Kuh so viel Milch zu geben, wo dann da wieder den Milchpreis abdrückt, weil sie zu viel gibt, weil die Bauern meinen, sie müssen auch so derige Kühe haben, sonst können sie nicht mehr rendieren, und drückt in ganz Westeuropa den Milchpreis ab, macht eine Milchschwemme und wir machen dort Länder kaputt. Aber das hat ja nicht die Kuh erfunden. Was kann denn die Kuh dafür, dass man jetzt kommt und sagt, eine Kuh, die so verdaut, furzt noch klimaschädlich und schießt noch, ich weiss nicht was, dann ist sie ein Schädling. Das heisst, man hat den Nützling zum Schädling gemacht. Aber das ist nur Unverständnis und das ist Landwirtschaftspolitik und das ist in irgendwelchen kranken Hirnen entstanden, aber nicht in der Kuh. Milch geben ist auch ein psychischer Vorgang, weil das sind psychische Hormone, die von der Psyche gesteuert werden, Oxytocin, ein Liebeshormon, wo die Kuh ganz, ihre ganzen Gewebe lässt und wo sie sich entspannt. Und das kann sie halt eben nur machen, wenn sie wohl ist. Das heisst, sie muss den Mensch als etwas Positives erleben, und das heisst Beziehung. Los, du hast keine andere Aufgabe auf meinem Hof, als einfach jeden Tag 2-3 Stunden zu diesen Kälbern zu hocken und mit denen schmusen. Also ein schwerer Muni hat eine beruhigende, harmonische Wirkung auf die ganze Herde, weil er eigentlich keine zwischenkuhliche Auseinandersetzungen duldet. Das heisst, die Herde ist viel ruhiger. Die Kuh ist ein Tier, das sich ganz stark auf den Mensch eingelassen hat, das sich einen Teil von seinem Schicksal mit dem Mensch verbunden hat, wo der Mensch auch unheimlich profitiert hat. Also die Kuh ist eigentlich eine Art die Mutter von der Sesshaftigkeit des Menschen.
«Der mit den Kühen spricht», so hat der Doppelpunkt geheissen mit dem Rheinauer Biolandwirt Martin Ott. Es war eine Sendung von Peter Jecki. Zitate daraus, die sind zum einen aus dem Buch gekommen, «Die Kuh» von Florian Werner, das ist bei Nagel und Kimche rausgekommen, und zum anderen aus «Zellgeflüster» von der Florian Köchlin, und das ist erschienen im Linus Verlag.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.